Willkommen zu Der gesunde Ton Podcast. Hier unterhalte ich mich mit anderen und manchmal auch mit mir selbst über alles rund um Musikergesundheit und Wohlbefinden auf einen ganzheitlichen Blick. Mein Name ist Veronika, ich bin Humanistin und ganzheitlicher Coach für Herz, Hirn und Körper und ich helfe Musikern und Menschen wieder zurück in eine Funktion auf all diesen Ebenen. Mein Anliegen ist es, eine Art Archiv zu schaffen von allem, was Musikern und ihrer Gesundheit dienlich sein könnte und Brücken zu schlagen zwischen Ansichten, Methoden und den Menschen dahinter. Und gemeinsam mit euch mehr Gesundheit und Wohlbefinden für Musiker und Menschen zu schaffen. Indem ihr ihn mit anderen teilt, kommentiert und liked. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass ihr genau die Menschen erreicht, die vielleicht etwas Hilfe und Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden
bekommen. Heute habe ich mir wieder Irene Lenting eingeladen zu einem zweiten Gespräch. Mit ihr hatte ich in der ersten Folge ja schon etwas genauer ihre Arbeit als ganzheitliche Logopädin betrachtet und in dieser Folge melden wir ein paar einzelne der Ackerbund unter den Nerven, der als längster Hirnnerv und übernimmt ja ganz viele Aufgaben. Wir möchten uns diesen Nerv und auch den Hirnnerv genauer vorstellen und somit auch mehr Einblick geben, was dieser Nerv denn genau mit Musikergesundheit zu tun hat. Eine spannende Folge, die tief hineingeht in unser Nervensystem. Wir starten also für Runde 2 mit Irene Lenting.
Auch Veronika.
Sehr schön. Ein bisschen tiefer in das Gehirn hinein, in die Themen der Polyvagaltheorie. Ich sage schon gleich vorweg, wir werden das nicht alles in diesem Podcast schaffen, weil es einfach sehr komplex ist und wir wollen euch also auch niemanden überfordern mit den Themen, aber wir wollen auf jeden Fall in dieser Folge jetzt so ein bisschen reingehen, was die klassische Logopädie jetzt von dem unterscheidet, was du mit der Polyvagaltheorie auch noch für dich mit reinbringst. Und was überhaupt die Polyvagaltheorie ist und was so ein paar Begriffe dahinter sind, um da schon mal so ein bisschen reinzuleuchten. Und als erstes würde ich sagen, fangen wir doch damit an, was deiner Meinung nach die klassische Logopädie von dem unterscheidet, was du jetzt, ich nenne dich jetzt eine ganzheitliche Logopädin. Ich hoffe, der Begriff ist für dich so stimmig.
Ja.
Okay, was jetzt die klassische Logopädie von deiner Arbeit als ganzheitliche Logopädin unterscheidet?
Ja, also die klassische Logopädie, die ist sehr übungstherapeutisch gerichtet. Das ist eigentlich immer schon gewesen. Also unser Bereich ist der Bereich eigentlich vom Kopf, Gesicht, Halsbereich bis zum Zwerchfell. Und ich denke auch inzwischen gibt es sehr viele Therapeuten, die auch zum Beispiel den Beckenboden mitnehmen. Und der Grundtenor ist aber, dass wenn Leute etwas an der Stimme, am Schlucken oder mit der Sprache, mit der Mundmotorik haben, auch Gesichtslähmung gehören auch dazu, dann wird primär übungstherapeutisch geguckt, was klappt nicht und was muss gefördert werden. Und das Ganzheitliche, den Weg bin ich halt vor einigen Jahren eingeschlagen, dass ich gemerkt habe, es ist eigentlich nicht so dieses Symptom behandeln, übungstherapeutisch Symptome behandeln, sondern es steckt sehr, sehr viel mehr dahinter. Auch die Wirkungen zwischen den Körperbereichen ist für mich schon ein Teil der Ganzheitlichkeit. Aber auch, was bewirkt zum Beispiel ein adäquates reflektorisches, gut reflektorisches Schlucken für den Körper? Oder was bewirkt eine gute Stimmgebung für den Körper, auch fürs Hören, für den Ausdruck und auch für die kognitive, emotionale Aspekte und sogar auch, was bewirkt eine adäquate Stimmgebung und ein adäquates Schlucken und ein adäquates Sprechen? In welchem Zusammenhang steht das mit der Gesundheit und mit dem Selbstheilungspotenzial, was Menschen haben. Und das ist für mich ganzheitlich. Und da habe ich dann auch die diverse Weiterbildungen gemacht, um das auch dem auch gerecht zu werden. Und dem werde ich auch immer mehr gerecht. Aber es ist so ein unfassbar breites Feld, dass ich auch heute nach vielen Fortbildungen, vielen Weiterbildungen, worunter natürlich auch diese Weiterbildung in Polyvagaltheorie mit Stephen Porges auch ein Teil von ist, dass ich immer wieder denke, yay, oh, interessant, da sehe ich noch was und oh, wie wäre es da? Und dann steige ich schon wieder in eine neue Fortbildung ein. Und also ich habe das Gefühl, ich weiß zwar sehr viel mehr, aber diese sehr viel mehr macht noch sehr viel mehr Fragen offen. Und ich glaube, das ist aber auch Teil der Ganzheitlichkeit, dass man immer offen bleibt für alle Zusammenhänge, alle Verbindungen im Körper, aber auch zwischenmenschlich. Und da dockt die Polyvagaltheorie auch sehr gut an, finde ich, auf der neuronalen Ebene.
Ja, super. Also ich sehe das ja genauso. Mir geht es auch da ähnlich wie dir. Macht man eine Schublade auf, öffnen sich auf einmal 20 dahinter auch noch und man denkt, okay, und wo zieht man die Linie? Ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber das zeigt auch das Schöne, und wir hatten es auch ein bisschen jetzt die Tage in der Vorbereitung vor dem Podcast, dass auch die vielen Dinge, die man dazu lernt, es immer wieder jemanden oder eine Theorie hinter einer Theorie gibt und Theorien teilweise auch nicht widerlegt, sondern vielleicht auch ergänzt werden können. Und man sollte nie Dinge als absolute Aussagen sehen. Und so finde ich es vielleicht einen guten Einstieg in jetzt dieses Vagalthema oder Vagusthema, dass wir vielleicht am Anfang gleich mal sagen, es gibt da noch kein absolutes Wissen, und auch die Polyvagaltheorie ist in Teilen vielleicht von anderen schon erweitert worden oder kann anders betrachtet werden. Also bitte darf jetzt niemand, der uns zuhört, denken, er hat jetzt absolutes Wissen und das schreiben wir uns jetzt auf die Fahne und damit ziehen wir los, sondern eher sich noch bewusster werden, dass der Boden unter unseren Füßen ganz weich bleibt und wir ganz flexibel immer wieder uns hinterfragen können und auch Theorien vielleicht auch hinterfragen können. Ich denke, das ist auch in deinem Sinne, wenn wir da ein bisschen eine Flexibilität vermitteln am Anfang.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es sogar auch noch ein bisschen weiter. Also das ganze Wissen auch, ne? Auch das jetzt schon bewiesene wissenschaftliche Wissen. Also wenn man ehrlich ist und bedenkt, wie viele wissenschaftlich belegte Studien erstmal für absolut wahr galten und jetzt schon längst widerlegt sind. Also es ist so relativ Wissen. Und dann auch, was du eben sagtest, von das, was wir wissen, dass man das nicht für immer für absolut nehmen sollte. Ich sehe es sogar auch so, das ist nicht mein Wissen, sondern das ist einfach das Wissen des Universums, um es mal so zu sagen, von der Natur, von allem, was uns so ausmacht. Wir haben das Wissen in uns und ich habe nur ein großes Interesse dran, um mir das bewusst zu werden, was gibt's da alles, damit ich halt auch in meinem Beruf, aber auch einfach mit meiner Menschlichkeit, also so, wir sind ja alle Menschen und Mitmenschen, dass ich einfach das Gefühl habe, ich kann so gut wie ich kann mit dem, was ich erfasst habe, vielleicht auch viele Leute helfen. Das ist,
Ja.
aber ich anspreche das nicht für mich als mein Wissen.
Ja,
Und
genau.
so viel ich daneben liege, ist es halt einfach etwas, was ich noch nicht genau wusste. Und das wird mein Leben lang so sein.
So ist es, so ist es. Und ich habe mal den schönen Satz gehört, wir werden alle von Schultern von anderen getragen. Also
Ja.
wir stehen auf Schultern von anderen und auf unseren Schultern stehen auch wieder welche. Und das ist dann auch wieder diese Verbundenheit, oder? Dass wir merken, hey, wir sind alle ein Stück weit nicht füreinander verantwortlich, aber wir können uns gegenseitig positiv beeinflussen. Und das ist ja auch ein großes Wort, diese Koregulation. Da kommen wir später noch darauf zurück. Jetzt kommen wir wieder zu diesem Logopädie-Thema. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Die klassische Logopädie, könnten wir das vielleicht so runterreißen, kümmert sich mehr um das Was? Und die ganzheitliche Ansicht, wie du es jetzt hast, etwas mehr um das Wie und wie die Zusammenhänge sind.
Ja, und ich denke, ich bin nicht die einzige Logopädin, die sieht das mehr als das nur das Was ist, aber das ist halt einfach so der schulmedizinische Tenor. Wir sind ja Teil des schulmedizinischen Systems, also die Heilberufe, ne, auch Physiotherapie und Ergotherapie und so weiter. Und da war das halt einfach sehr übungstherapeutisch. Und ich denke, dass der Grundtenor bei den Therapeuten, aber inzwischen denke ich auch, spüre ich, dass auch Ärzte mehr in die Breite gehen. Du hast ja auch schon mit einigen Medizinern auch Folgen gehabt, die auch in die Ganzheitlichkeit gehen. Und vor allem auch bei Patienten, die auch spüren, von hier, die Schulmedizin kann mir gerade nicht helfen. Was gibt's mehr? Und dann ist es, kann man natürlich alternativ medizinisch was machen, das heißt nur Homöopathie oder nur dieses Verfahren oder nur jenes Verfahren. Aber ich glaube, Sinn macht es, wenn man das verknüpft. Und das ist halt einfach, ich nicht keine Logopädin bin, sondern einfach das ergänzen möchte mit dem breiten Blick sozusagen.
Ja, genau. Und jetzt die logopädischen Themen sind ja eh an sich schon mal sehr, sage ich mal, musikernah. Also gerade singen, klar, der Sprechapparat ist für alle, die singen, ein großes Thema, aber natürlich auch für Instrumentalisten. Alles, was um den Kopf und um den Hals herum passiert. Aber du hast ja vorhin gesagt, diese Ganzheitlichkeit hat ja noch viel mehr eigentlich den ganzen Körper ja im Blick. Und weil wir Musiker ja auch nur Menschen sind, lässt sich da eigentlich überhaupt gar keine Linie ziehen. Deswegen können wir jetzt gar nicht so, wie auch in meinen anderen Podcasts, wir können jetzt gar nicht so genau sagen, das ist nur musikerspezifisch. Das gibt es nämlich so eigentlich gar nicht, dieses rein musikerspezifische. Das wäre jetzt vielleicht der Fall, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der Oboe spielt. Und das ist was sehr, sehr Spezielles da vorne, was an der Lippe und im Mund passiert. Aber worüber wir uns unterhalten jetzt, gilt für Mensch und Musiker sehr gleich und hat eben mit den ganzen Themen, jetzt mal den Fokus so rund um Kopf, Hals und die Zwischendynamik mit dem ganzen Körper, sage ich jetzt mal, zu tun oder die Verbindungen. Der Kopf mit seinen vielen Nerven ist ja quasi das Thema oder der zentrale Punkt auch in der Polyvagaltheorie. Was macht den oder was ist da mit dem Kopf? Kannst du da ein bisschen schon mal einleitend drauf eingehen? Warum ist das so? Was passiert da?
Also Menschen sehen ihren Kopf und ihr Gehirn als sehr essentiell. Von Kopf, das ist quasi die Sendezentrale, die den Körper reguliert. Na, das war so früher das gängige neuronale Bild. Man hat gewusst, weiß ich, wenn man eine Wunde am Körper hat oder irgendwas am Körper hat, in den allermeisten Fällen kann da auch was heilen. Und man hat lange gedacht, das Gehirn kann aber nicht heilen. Das ist angelegt und es bleibt so. Und es entfaltet sich zwar noch in der Entwicklungszeit, aber dann bleibt es so. Da weiß man heute, dass das nicht der Fall ist. Also das Gehirn ist lebenslang neuroplastisch und auch im höchsten Alter lernen wir noch, wenn wir wollen. Na, also wir haben neuroplastisches Potenzial und das heißt, Lernen ist nicht nur Faktenwissen in der Schule und in der Ausbildung oder was man lernt, während man arbeitet, sondern Lernen ist die Muster, die sich im Laufe des Lebens entwickeln, die folgt man. Und in dem Moment, dass sich Lebenssituationen und Lebensumstände ändern, können Muster dysfunktional werden. Und das heißt, das Wissen, das explizite oder implizite Wissen, was man hatte, um bestimmte Situationen zu bewältigen, ist vielleicht für diese neue Situation oder neue Lebensumstände nicht mehr gültig. Und das heißt, dass wir gucken müssen, welche Muster haben wir, die noch funktionieren, die wir weiterleben können, welche Muster brauchen der Veränderung. Und das heißt nicht, dass die schlecht sind, sondern das heißt, wir sind wandlungsbedürftig. Und auch im hohen Alter kann ich ganz viele Beispiele von Menschen nennen, die im hohen Alter sehr wandlungsbedürftig und fähig waren. Und ich kann auch sehr viele Menschen mich daran erinnern, die das halt nicht waren und die sich in einer Problemspirale gewickelt haben, weil sie glaubten zu wissen, was richtig ist. Und dann war es aber doch, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Na, und da auszusteigen, das ist immer eine Herausforderung. Und das ist natürlich die emotionale Ebene, aber die Ebene, die sich ändert im Laufe des Lebens, das ist die physische Ebene. Also mit unseren erstmal Alterungserscheinungen zum Beispiel. Wir kriegen, weiß ich, etwas weniger elastisches Bindegewebe. Vielleicht kriegt jemand eine Stimmstörung oder man kriegt eine Erkrankung, was auch immer. Da muss man sich sowohl körperlich als auch emotional mit abfinden. Also das heißt, das Gehirn mit den ganzen Verhaltensmustern und auch Bewegungsmustern, die Bewegungsmustern und Verhaltensmuster, die sind zum Großteil autonom. Das heißt, wir denken gar nicht bewusst darüber nach. Na? Menschen glauben aber, dass sie ihr Leben völlig in der Hand haben und dass sie alles bewusst steuern. Na? Und das ist also nicht so. Man steuert sehr viel unterbewusst. Und da sind zum Beispiel auf der physischen Ebene die ganzen Reflexe zu benennen. Wenn es um Stimme geht, ist die Absicht, etwas zu sagen oder zu singen, die ist bewusst, na, weil dazu entscheidest du dich. Aber wie die Stimmlippen dann tatsächlich auf Spannung gezogen werden oder also auf Dehnspannung gezogen werden oder auf Druck gebracht werden, wodurch sie Vibrationen auf bestimmte Art erzeugen und dann auch einen Klang zum Vorschein zaubern, das ist alles autonom. Das bestimmt man nicht bewusst. Na? Und das ist halt einfach, wenn man sich bewusst ist, dass vieles nicht bewusst, sondern unterbewusst, ich sage ganz klar nicht unbewusst, sondern unterbewusst passiert, dann kann man danach suchen. Und das Suchen nach unterbewusstem Muster, das kann man nur über das Spüren, weil man spürt, ob es Sinn bringt oder nicht. Aber Wissen tut, weil man hat ja die Situation noch nicht erlebt so. Na, und das ist halt einfach diese Connection zwischen Körper, wo Neues auf einen zukommt und wo das autonome 80% System versucht, in die Selbstregulation zu kommen. Aber der Kopf, wovon wir bis jetzt oft gedacht haben, der regiert alles und wir denken, wir müssen also anders machen, dann kämpfen wir gegen unsere Muster mit einem Bewusstsein, aber wir kommen nicht ins Spüren und deshalb ändern sich die Muster nicht. Ich weiß nicht, klar ist für dich oder?
Ja, lass uns da noch ein bisschen, also was du jetzt angesprochen hast, wären ja jetzt so ein bisschen Begriffe wie autonomes Nervensystem
Ja.
und vielleicht somatisches und da vielleicht so ein bisschen die Unterscheidung. Also autonomes, die Dinge, auf die wir erstmal, so wie du jetzt sagst, keinen Einfluss nehmen können, wie
Ja.
Blutdruck oder was meine Organe machen. Das wären ja jetzt so ganz klassische
Ja.
Dinge. Und
Genau.
aber was du gerade beschrieben hast, waren ja quasi so Grenzbereiche, oder die erstmal scheinbar außerhalb meines des Bereichs ablaufen, wo ich Einfluss nehmen kann. Aber je bewusster ich mir diese Dinge werde und je
Ja.
feiner ich quasi das einjust oder betrachte, umso mehr Einfluss kann ich dann ja im Endeffekt auch auf die Stimme und auf Klangbildung und solche Dinge nehmen.
Ja, genau.
Ja.
Aber da ist halt also diese Begriffe auch autonom oder somatisch oder peripher und so weiter, die sind so, das sind keine klaren Begriffe. Also ich weiß auch nicht genau, wie man das so klar umschreiben kann. Und ich glaube, das kommt, weil es ineinander greift auch, ne? Und dieses unterbewusste Bewusstsein ist sehr klar, aber es ist nicht bewusst. Über die Vorstellungskraft können wir oft Worte dafür finden. Deshalb ist das, dockt das auch so gut bei der Logopädie an auch, ne? Und in dem Moment, dass man Worte dafür findet, dann erst kommt es ins Bewusstsein.
Ja, okay. Okay, verstehe. Genau, aber das quasi, ich kann jetzt meinen Darm oder vielleicht doch, ich bin mir gerade nicht sicher, vielleicht kann ich die Arbeit von meinem Darm ja auch irgendwie beeinflussen, indem ich mehr Gewahrsam da reinbringe. Also, wir bewegen uns in einem Grenzbereich. Halten wir das mal fest. Und auch
Genau.
hier, glaube ich, ist die Wissenschaft noch nicht zu einem endgültigen Schluss gekommen. Halten wir das vielleicht mal mit so einem offenen Ende fest. Also, es sind sehr viele Dinge, über die wir gut Bescheid wissen oder über die Menschen, von denen wir gelernt haben, sehr gut Bescheid wissen. Und es gibt aber extrem viele Dinge, über die die klügsten Köpfe noch überhaupt keinen Plan haben, glaube ich.
Genau, und ich glaube, das ist auch ein Stück Menschheit, weil das ganze Leben ist ein riesengroßes Experiment.
Ja, genau.
Niemand weiß, was kommt, und jeder, der den Mut hat, dem anzugehen und richtig zu spüren, wo möchte ich hin? Na, was ist wirklich gut für mich? Na? Oder was glaube ich anhand von Glaubenssätzen, was ich machen soll? Na?
Ja.
Das können zwei total unterschiedliche Wege sein, die dann daraus resultieren. Und ich glaube selber, dass wenn es um uns geht, um das Eigengefühl, das Selbstgefühl, na, wenn man seinem Gefühl folgt, dann hat man die allerbesten Chancen, um seine Gesundheit, also das autonome Nervensystem, somatische Nervensystem, periphere Nervensystem in Selbstregulation zu bringen. Und dann geht es um Selbstheilungskräfte. Wenn man Glaubenssätze folgt, weil man denkt, das muss doch sein, manche Sachen sehe ich auch keine andere Lösung, die müssen sein, aber die Frage ist, die Balance zu halten, dass es nicht in Richtung Aufopferung geht von das muss ich machen, weil das gehört sich und
ja.
man rackert sich ab und irgendwann ist man tot, sozusagen. Ne? Das ist der Punkt.
Genau, das ist die sehr psychologische Komponente von uns Menschen. Und das Schöne ist, das, worüber wir uns unterhalten und auch die Polyvagaltheorie zeigt auf, wie sehr psycho, bio und sozial miteinander eng verwoben ist. Wir sind biopsychosoziale Wesen und all diese drei Komponenten mit ihren vielen, 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 vielen Unterkategorien wirken ständig auf uns und in uns. Und wirken auf dieses autonome, unbewusste und dann auch kommen uns dann mit der Zeit ins Bewusste hinein. Wenn wir jetzt etwas mehr noch da reingehen, wenn wir jetzt auf den Vagusnerv dann kommen, ist es, finde ich, ganz interessant, dass man versteht, dass es eben Nerven gibt oder dass wir mal grob unterscheiden, es gibt etwas, was eine Motorik bedeutet und etwas, was mit Sensorik bedeutet. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir die zwei Begriffe am Anfang klären. Ich finde es ganz interessant, wenn man das. Ja.
Ja, es gibt die Motorik und die Sensorik und eigentlich gibt es die Sensomotorik.
Genau.
Weil jeder motorische Impuls, die vom Hirn zum Beispiel ans Knie oder an den Fuß geht, verursacht da sensorische Reize und die Propriozeption. Und in dem Moment, dass der Körper fühlt, hey, da passiert etwas, gibt diese Sensorik dem Gehirn einen Impuls zurück von, kann man so lassen, kann man so weitermachen oder auch nicht. Ne? Also wenn du etwas machst und es tut dir weh, dann wird dein Gehirn was anders interpretieren, als wenn du etwas machst und es tut dir wahnsinnig gut. Na, also insofern ist dieser Spürsinn am Körper rein physisch auch, wenn du singst und du singst die Sterne vom Himmel oder du spielst deine Oboe oder deine Trompete oder dein Horn und du merkst, oh, ich bin so richtig im Flow, na, dann gibt das ein richtig gutes Körpergefühl und du weißt, das war richtig. Manchmal kann es sogar noch sein, dass du dann, sagen wir mal, du machst Konzert, na, und der Kritiker von der Zeitung im Konzert kann dich nicht leiden. Und auf einmal ist die Rezension absolut Mist. Und du denkst, und sind Sachen, die dich total in Unsicherheit bringen, wenn du so ein gutes Gefühl hattest, dass solche Rezensionen oder das sind eigentlich richtige Demütigungen, wo du dich gefühlt nicht ernst genommen fühlst in deinem Ausdruck. Na, also ob jemand der das gefällt oder nicht gefällt, ist eine Sache. Na, also wenn du Pop machst und jemand mag aber nur Klassik, das ist dann halt einfach so eine Sache. Ne? Aber wenn du quasi auf deinem Können und deinem Gefühl demontiert wirst oder gedemütigt wirst, na, oder da merkst, dann gibt dir das gleich wieder ein emotionales, ganz schlechtes Gefühl. Und dann entsteht dann eine Diskrepanz. Ne? Dein Nervensystem spürt, hey, hier stimmt was nicht. Was macht es? Welche Reaktion fühlst du? Oft, ne? Wirst sauer. Ne? Und in dem Moment, dass du sauer bist, fängt dein Nervensystem, dein Sympathikus, an zu kämpfen. Oder es sagt, oh, hier will ich nicht sein, flüchten. Was auch eine sympathische Reaktion ist, was de facto körperlich passiert, ist, Herzrate geht hoch, Cortisol und Adrenalin werden aus der Nebenniere ausgeschüttet, die gehen ins Gehirn, in die Amygdala. Die Amygdala sagt Gefahr, Gefahr, Gefahr. Na? Und daraus entsteht quasi eine Gefahrmeldung fürs Gehirn, wo der Körper in Notstand tritt. Die Verdauung geht runter, Spannung kommt in den Bereichen, die normalerweise in echte physische Gefahr sich mobilisieren müssten. Und dadurch kannst du auf einmal nicht mehr leisten, was du eigentlich wohl, wovon du weißt, du kannst es doch. Na, und das ist, was da passiert. Das ist auch, was Stephen Porges mit seiner Polyvagaltheorie sagt. Also der Vagusnerv hat zwei Arten von Aspekten. Der ventrale Anteil, und das ist, also ich glaube, ich habe mal von Ast gesprochen, aber das ist natürlich Quatsch, ne? Weil das ist ein Verlauf mit sehr vielen Seiten, quer, Ästchen und so weiter. Aber der ventrale Anteil, der ist der Bereich, der durch den ganzen Nasen-, Mund-, Rachen-, Halsbereich, Herz, Lunge bis zum Zwerchfell geht, ne? Und da Verbindung findet im Vaguskomplex, so nennt man das, mit zum Beispiel dem Rachennerv, also der Schlucknerv, der den Schlundschnür, also womit wir schlucken, innerviert, ne? Mit den beiden Gesichtsnerven, also sensorisch und auch motorisch, also facialis und trigeminus, ne?
Ja.
Mit den Mundnerven auch, ne? Und übrigens auch mit dem Nerv der Accessories, der geht quasi auch, entspringt aus dem gleichen Areal und geht zum Trapezmuskel, ne? Mhm. Aus dem Schulterbereich. Ne? Und da, du hast jetzt deinen Finger hoch und ich glaube, frag mal, weil ich weiß, was kommt.
Ja, ja, ich weiß, ich würde gerne nochmal, damit wir nicht gleich zu weit einsteigen, lass ja. uns noch ganz kurz das bisher Gesagte nochmal in ganz simple Worte, dass einfache Bilder dabei sind. Also diese Sensorik und Motorik. Sensorik heißt spüren. Wir ja. nehmen Sinnen auf. Motorik bedeutet, es wird vom Gehirn ein Signal in unseren Körper gesetzt, der Bewegung hervorruft. Deswegen Motorik. Und dieses ja. Sensomotorische ist quasi wie ein Selbstdialog, der ständig in uns herrscht. Unser ja. Gehirn informiert den Körper mit motorischen Informationen. Die werden wieder sensomotor oder halt sensorisch wahrgenommen. Dann wird es bewertet. Dann wird geguckt, ist es gut, ist es schlecht? Finde ich das schön? Finde ich das nicht gut? Ja. Dann wird es wieder mit dieser Bewertung wieder was in den Körper gesendet und es findet permanent statt. Dessen müssen wir uns klar sein. Macht nie Pause.
Ja.
Auch im Schlaf.
Und, ja, ist im gewissen genau. Also das ist auch in der Polyvagal-Theorie. Aber erzähl erstmal weiter, da kommt ja. dann.
Genau, dass da uns alle folgen können. Und jetzt geht es eben darum, oder dass man versteht, alles, was passiert, passiert aus einem Grund. Und dass ihr jetzt verstehen könnt, es muss ja irgendwie geschehen, dass wir Dinge bewerten können, dass wir Dinge einordnen können, dass wir uns so bewegen, wie wir uns bewegen. Das passiert aus einem bestimmten Grund, weil es in unserem Gehirn bewertet wurde, in irgendeiner Zwischenstelle von diesem Selbstdialog. Wenn du jetzt diese ganzen Dinge, was Kopf und Mund und Rachen und so betrifft, dann sprechen wir von diesen Hirnnerven, dass wirklich Nerven sind, die aus dem Gehirn entspringen und die nur unseren Kopf, unseren Hals, unser Gesicht steuern. Bis auf ja. den Atem, ja?
Ja, also wenn es um den ventralen Vagusnerv geht, also das Stromkabel, ne, dann geht es tatsächlich im Zusammenhang mit dem Vaguskomplex um den Kopf des Gesichts, ne, den ja. Mundbereich, Kiefer, Halsbereich, aber auch Thorax mit Rippen,
ganz genau.
und Lungen. Na, und das ist der ventrale Vagus, der uns die Interaktion ermöglicht. Also ja. die ermöglicht uns das Schlucken, was reflektorisch angelegt ist, weil wenn wir geboren werden, können wir schon schlucken. Na, das haben wir im Mutterleib gelernt. Und Stimme geben können wir auch direkt am Anfang schon. Na? Und das ist also unsere expressive Organe, die sind da und die sind absolut Vagus. Na? Also Ventralvagus steuert.
Ja. Und das vielleicht ist es verständlicher, weil das der einzige Hirnnerv ist, der nicht im Gesicht oder im Halskopfbereich endet, sondern der vagabundiert, deswegen Vagus, in den Körper hinunter.
Ja,
dass das vielleicht mal so als Grundsatz klar ist.
Ja.
Alle anderen 11 Hirnnerven bleiben im Kopfbereich, also entspringen im Hirn, laufen irgendwo im Kopf-Halsbereich hin, enden da. Und der Vagusnerv ist der einzige, der ganz bis nach unten Magen-Darm und in die anderen Organe sich so verästelt und ist deswegen auch der längste Nerv.
Ja, von den Hirnnerven, ne? Also man hat
Hirnnerven, ganz
ja,
wichtig, von den Hirnnerven, ja klar.
genau. Nerven. Und der Accessorius, der ist auch ein Hirnnerv, der geht natürlich in den Schulterbereich auch. Also das geht auch. Ne?
Es wäre noch
Aber
Halsbereich, ja.
ja, genau. Aber das ist in der Tat, also der Vagusnerv, der ventrale Anteil vom Vagusnerv, der ist für den kompletten logopädischen Bereich zuständig. Ne?
Ja,
Also,
ja.
und deshalb ist egal, ob das polyvagal ist oder irgendeine andere Vagustherapie, weil es gibt viele Leute, die mit dem Vagusnerv arbeiten. Der Vagusnerv ist echt essentiell für Logopäden. Na? Und wenn man dann diese Verbindungen auch sieht, wo der Vagus noch mehr hingeht, dann versteht man auf neuronaler Ebene, dass dieser logopädische Bereich gar nicht eigenständig nur auf den Angesicht bis Zwerchfellbereich bleiben kann, weil das einfach ist, der Vagusnerv geht auch unterhalb vom Zwerchfell, die Organe der Darm zum Beispiel, ganz, ganz, ganz wichtig. Na, und das ist halt einfach, das kennen wir doch auch alles. Wenn wir Stress haben, dann kriegen wir keinen Ton aus dem Hals und dann können wir das Singen üben, aber wir haben vielleicht auch Probleme mit, wie nennt man das, mit Verstopfung. Na,
Aha.
dann sagen wir aber dem Gesangslehrer nicht. Na?
Ja.
Denken, ah, naja, geht wieder vorbei, dann nehme ich, weiß ich, ein Löffelchen Öl oder sowas. Na? Aber das löst das Problem nicht, weil der Instinkt und die Gefahrmeldung, die geht von unterhalb vom Zwerchfell. Na? Also die Nieren, die Nebennierinnen, die schütten Cortisol und Adrenalin aus. Na? Und der Vagus legt den Darm lahm, wenn Gefahr herrscht, also wenn der Sympathikus aktiviert wird. Na? Und der Sympathikus, der wird mitunter auch wieder vom Vagus gebremst oder aktiviert, weil es gibt auch ein Vaguskomplex, also ein Vagusgeflecht, meine ich eher, direkt am Aortabogen. Also das heißt, auch diese ganze Kardiologie Sparte, das sollte Neurokardiologie auch heißen. Na, also
Ja.
das Herz hat ein Wahnsinnspotenzial auch. Also von daher, da gehen wir wieder in die Breite. Also das nehmen wir jetzt mal wieder raus. Aber nur deshalb ist das so ganzheitlich. Und deshalb ist das physisch Stromkabel bezogen. Also wenn man die Nerven als Stromkabel sieht, vom Gehirnhaus aus runter. Aber es gehört dazu.
Ja, und dieser Vagusnerv interagiert eben dann auch als Hirnnerv mit all den Dingen, die von den anderen Hirnkernen an die anderen Nerven entspringt, was jetzt meine Mimik, was Tongebung, was solche Geschichten angeht. Also die sind ja alle sehr eng miteinander verbunden.
Ja, da gibt es die Ganglien, also die Knotenpunkte, das sind die Autobahnkreuzungen sozusagen, ne? Wo diese Nerven, also hier in dem Vaguskomplex mit Rachennerv, mit den Gesichtsnerven, mit dem Accessorius, der den Trapezmuskel und dem Vagus, quasi ein Gebilde, wo ständig hin und her Impulse gegeben werden. Also wenn du Schlucktraining machst, dann machst du auch de facto schon Vagustraining, weil die Bunnen sind. Abgesehen davon gibt es auch auf der Zunge zwei Vagusenden, also zwei Vaguspunkte, die zum Beispiel den Schluckreflex auslösen. Und wird der Schluckreflex auslöst, da denkst du gar nicht drüber nach, weil das kannst du ja schon bei Geburt, dann geht automatisch, wenn die Punkte getriggert werden, ne? Beim Säugling ist es so, der Säugling liegt an der Brust, fängt an zu saugen, also der Mund nimmt eine bestimmte Form, es kommt ein Sog im Mund, die Milch kommt an diesen Schluckreflex, Triggerpunkte, der Kehlkopfdeckel schließt, der Schwall an Milch geht runter, der Kehlkopfdeckel schließt also über die Luftröhre, damit da kein Verschlucken stattfindet und dann kommt die Milch in die Speiseröhre, die Speiseröhre macht, oder nicht die Speiseröhre, sondern der Konstriktor, der Schlundschnüre, ne, der Rachenschnüre macht das und es geht runter. Und dann ist das quasi so eine Verkettung, bis es dann unten an dem Kardiamuskel kommt. Das ist eigentlich kein richtiger Muskel, aber der Bereich, wo es von dem Eusophagus, von der Speiseröhre in den Magen kommt, na, da ist dann auch wieder, da wird auch was getriggert, da geht der Magen auf, das Zwerchfell geht runter, es wird auf Zug gezogen. Also es ist eine ganze reflektorische Verkettung, die ganz autonom stattfindet. Und das ist Vagustraining.
Ja, autonom, damals wieder, also dieses Unbewusstsein.
Ja.
Jetzt, dass man das vielleicht mal ein bisschen, dass man da mal ein bisschen versteht, was für Kontraindikation, also für schlechte Signale quasi dem Gehirn gesendet werden können, wenn jetzt so ein Schluckvorgang nicht optimal funktioniert. Was ist es dann? Bekommt der Vagus dann gar keine Impulse, weil bestimmte Dinge nicht in der Kette ausgelöst werden? Oder wie würdest du das erklären, wenn jetzt jemand keine vernünftige Schluckfunktion hat? Wie beeinträchtigt es den Vagus in welcher Weise?
Ja, also der Vagus ist der Körperregulationsnerv. Ne? Der sorgt dafür, dass diese reflektorische Abläufe zusammen mit den Nerven, die auch da eine Rolle spielen, dass das halt einfach läuft ohne Kopf. Der Grund, warum das schief gehen kann, kann entweder physiologischer Art sein, also wenn du einen Kopfstand machst, ne, und dann versuchst zu schlucken, dann ist zum Beispiel ganz physikalisch der Faktor Schwerkraft, dass das nicht runterplumpsen kann, ist schon ein Faktor. Ne? Oder jeder hat vielleicht auch mal probiert, im Liegen zu schlucken und spürt, dass das physikalisch gesehen ganz anders ist, ein ganz anderes Gefühl und dass man sich vielleicht sehr viel schneller verschluckt, weil das alles anders liegt und hängt. Na? Hast du zum Beispiel eine Operation gehabt, ist vielleicht was anders, wodurch das nicht mehr so abläuft. Hast du ein Spannungsfeld aus irgendeinem Grund, also der Kehlkopf liegt direkt unmittelbar vor der Wirbelsäule, hast du Nacken- und Genickprobleme, sagen wir mal, du hast, ich nenne das mal Schildkrötenhals, da kann vielleicht jeder sich was bei vorstellen, dann hat man einen Knickser in der Wirbelsäule, wo der Kehlkopf dann auch eine andere Lage hat oder vielleicht sogar schief liegt. Na? Und dann kann es sein, dass solche Mechanismen auf der anatomischen, beweglichen Ebene einfach nicht gut funktionieren. Und das ist einer von den Arten der Faktoren, die da sein könnten. Na? Aber in dem Moment, wenn es nur das wäre, wenn du deinen Kopf schief hältst und merkst, oh, jetzt kann ich nicht schlucken, dann fühlt dein autonomes Nervensystem das und denkt, oh, Kopf gerade halten, jetzt geht's wieder. Na, das ist die Selbstregulation. Da denkst du gar nicht bei nach, das machst du einfach. Na? Aber in dem Moment, dass viel Stress herrscht, na, und da sind wir wieder auf der autonome, emotionale Ebene, meine ich, das läuft auch voll autonom, weil keiner sendet sich bewusst ein Signal, dass Cortisol ausgeschüttet wird.
Genau.
Also in dem Moment, dass das Gehirn Gefahr detektiert, na, dann laufen ganz andere Prioritäten im Körper ab und dann wird nicht geschluckt. Also du wirst nicht essen oder in Ruhe eine Mahlzeit zu dir nehmen, wenn du in Lebensgefahr bist, weil dann musst du rennen oder kämpfen. Ja? Also da wird das Gefühl für das Schlucken oder für das leckere Essen zum Beispiel oder für das entspannte Singen Stimme geben, sprechen. Ne? Wenn du rennen musst, kannst du nicht gut sprechen oder singen, ne? Weil du brauchst die Luft, um überhaupt deinen Körper zu sichern. Ne? Und dann wird das Gefühl für diese Reflexketten, die regulieren sich aus durch den unterbewussten Spürvorgang, dass der Körper merkt, ah, jetzt ist das Essen da, jetzt ist das Nächste dran, jetzt kommt das in der Reflexkette zum Beispiel, ganz pauschal wiedergeben. Ne? Das setzt aus. Ne?
Okay.
Und in der Urzeit war es vielleicht tatsächlich so, wenn ein Säbelzahntiger kam, dann warst du in Lebensgefahr, dann musstest du rennen und weg, sonst war es vorbei. Ne?
Ja.
Und jetzt in der heutigen Zeit haben wir sehr viele Momente mit unserem Bewusstsein und auch mit unserer Sprachfähigkeit, weil wenn wir sprechen, dann sprechen wir von Bedeutsamkeit. Also was unser Kopf, kognitiver Kopf verstanden hat, der frontale Hirnlappen verstanden hat, na, Dafür wird Sprache gesucht und gebildet. Im Laufe unseres jungen Lebens fängt das schon an, das zu entwickeln. Na? Und wenn wir uns da Worte und Sprache entwickelt haben, die ein Grundgefühl von Sicherheit oder von Unsicherheit darstellen, na? Oder wenn Lebenserfahrungen auch mit Sprache verknüpft werden, aber auch vor drei sprechen wir ja noch nicht so viel, na? Nur mit Körpergefühle zusammen sind, na? Dann ist die Erinnerung, also auch unser menschliches Gedächtnis, na, ist auch eine Art von Sinn, das erinnert dem Körper dran, huch, Gefahr, na? Sofort geht das Gehirn auf Notsituationen aus, legt diese ganze reflektorische Sachen mit Schwimmer und Schlucken und so weiter, alles, was der ventrale Vagus macht, lahm, und es kommt der Flucht- oder Kampfmodus rein. Na? Und das betrifft auch emotionalen Stress, wo wir uns dran erinnern. Na, und
Ja.
da, dass wir erinnern können und vielleicht Angst bekommen, dass sowas nochmal passiert, erinnern wir uns eigentlich immer wieder an diese Angst und damit wird die Angst zum Muster. Und das ist, was so viel Einfluss dann auch auf unsere physische Sache, Fähigkeiten hat, wodurch dann Sachen ganz anders laufen, als wir sie eigentlich wollte. Und da sind wir auch zum Beispiel, wenn es um Musiker geht, aber eigentlich auch, das ist ähnlich wie in der Schule oder in einem anderen Beruf, wo man irgendwas performen muss auch, ne? Oder an den Tag legen, das kann ich richtig gut. Ne? Du gehst da mit einer gewissen Sicherheit rein und denkst von, das Stück habe ich geübt, das kann ich jetzt vorführen oder so. Und es passieren Sachen, wodurch du in eine Unsicherheit getriggert wirst. Dann wirst du beim nächsten Mal Angst haben. Hoffentlich passiert das nicht nochmal. Na? Dein System geht schon, fährt schon wieder zurück. Lampenfieber ist zum Beispiel ein ganz alltägliches Phänomen. Dann hast du nur noch 80%. Kommt dann noch etwas, was dich an die Gefahr erinnern tut. Erinnerungen, Gedanken und Vorstellungen sind fürs Gehirn genauso gleiche Stromimpulse als Tatsachen. Und das ist der Punkt, wo Menschen eine Auseinandersetzung mit sich selbst haben, wo sie das gut differenzieren lernen müssen. Und das tatsächlich, manchmal sind das ganz unterbewusste Sachen, die man gar nicht mehr konkret auf dem Schirm hat, aber der zugekniffene Hals auf einmal oder der Knoten, wo man nicht drüber schlucken kann, oder die Atmung, die lahmgelegt wird, ne? Die Erstarrung. Die zeigen einen dann, okay, mein Körper sagt, hier ist Gefahr, komisch, ich erinnere mich gar nicht an Gefahr, was kann es sein, ne? Und das ist dann halt auch so, wo der ventrale Vagus blockiert wird von dem Sympathikus, ne? Und der dorsale Vagus quasi den unteren der hintere Vagus, ne, der untere, alles, was unterhalb vom Zwerchfell ist, auch lahmlegt, damit diese Stressreaktion, die einen retten soll, auch stattfinden kann.
Ja. Also dann vielleicht erklären wir das ganz kurz, diese zwei Teile von dem Vagus, von dem du immer sprichst, dieser dorsale und ventral, also der hintere und vordere. Der
So
hintere.
sagt das Stephen Porges nennt das, ne? Man kann auch untere, obere sagen. Das ist halt.
Genau. Also das sind jetzt wieder Begriffe aus der Theorie von Stephen Porges, die eben seine Theorie sind. Und laut seiner Theorie gibt es diesen vorderen und hinteren oder oberen und unteren. Und der dorsale, bleiben jetzt mal bei den Begriffen, ist der ältere Vagus, der ältere Teil, der zum Beispiel den nur Reptilien haben. Und das ist der Teil, der dafür verantwortlich ist, dass ich freeze, dass ich einfriere, ne? Dass ich mich totstelle. So wie die Eidechse, die plötzlich oder ihren Schwanz verliert. So. Und der
Das
andere, genau.
nicht nur Reptilien, wir haben den auch, aber
Genau,
Reptilien.
aber wir Reptilien haben den anderen nicht.
Ja.
Genau. Und bei den Säugetieren, also uns Menschen, wir haben noch diesen anderen Teil, der eben diesen Parasympathikus, diesen Paragleiter, sage ich auch gern dazu, dass man gut unterscheiden kann, was ist Sympathikus, was ist Parasympathikus. Ein Parasympathikus oder der Parasympathikus ist wie ein Paragleiter, der ganz entspannt über den Bergen dahinschwebt. Und der Sympathikus ist der, der sich ganz arg anstrengen will, dass er sympathisch auf die Menschen wirkt. Das ist mal das einfachste Bild, was ich mitgeben kann. Also der Sympathikus, der ist immer am Tun und Machen und der bringt uns in Aktion. Und der Parasympathikus ist der Ruheteil, sage ich jetzt mal, um es grob, ganz grob mal zu unterscheiden. Und diese zwei Vagusanteile, die haben eben Säugetiere, sprich wir Menschen. Und wenn du jetzt sagst, blockiert, kannst du das erklären in einfachen Worten, was wird da blockiert? Also wenn diese ganze Funktionskette nicht mehr funktioniert, habe ich das richtig verstanden?
Ja, also eine kleine Differenzierung, also der dorsale Vagus ist quasi wie der Vagus vom Reptiliengehirn und da ist in der Freeze-Situation ist damit verbunden. Aus Schutzmechanismus, aber auch natürlich die Wirksamkeit von dem dorsalen Vagus, der die autonome Prozesse im Körper, die Verdauungsprozesse und so weiter reguliert. Ne? Der ventrale Vagus ist das, was bei Menschen so ausgebaut ist, ne? Alle Säugetiere haben einen ventralen Vagus, auch die, die nicht sprechen können, ne? Bei uns ist die so ausgefeilt, wodurch wir auch sprechen können und so weiter, ne? Aber der Sympathikus ist kein Vagusnerv, sondern das ist der sympathische Strang, der quasi von diesen beiden Anteilen des Vagusnervs, also der dorsale und ventrale Anteil, in Aktion oder in Beruhigung gebracht werden. Also wenn du sprichst und quasi oder ganz entspannte Sprache auf dich zu, hier Meditation oder sowas, ne? Oder wenn du singst oder wenn du schluckst, also wenn dieser ventrale Vagus aktiv ist, wenn du, Porges nennt das Social Engagement System, das ist also auch die Mimik, ne? Das Nonverbale, also das ist das System, womit du in Interaktion, also mit Leute kommunizieren kannst, dann in Interaktion trittst, ne? Wenn das aktiv ist, hast du zwischenmenschlich das Gefühl, du bist sicher, na? Und dann beruhigt sich der Sympathikus, der Antreiber, aber der beruhigt sich nicht zu null. Also der kann auch ganz schön aktiv werden, na? Also spielen zum Beispiel ist sehr sicher mit viel Interaktion, weil wir spielen am liebsten zusammen, na? Aber es ist auch aktiv. Also der Sympathikus wird nicht nur vom Vagus ausgebremst, na? Aber der Sympathikus wird dann wie trainiert auch, ne? Und sorgt dafür, dass der Vagus sorgt dafür, dass der Sympathikus nicht überanstrengt wird, dass das Gehirn kaputt geht, zum Beispiel, ne? Dass das System kaputt geht. Und der dorsale Vagus, wenn wir gegessen haben, ne? Dann wird er aktiv um die Verdauungsprozesse, dann werden wir ganz müde. Also der dorsale Vagus ist die Bremse auf den Sympathikus in sichere Situationen, na? Und der ventrale Vagus ist auch die Bremse und Gleichaktivierer auf den Sympathikus in der sicheren Situation, na? Ist aber Gefahr, wird vom sensorischen System Gefahr detektiert, na? Also das sensorische System, das detektiert Gefahr. Neben die Rinde aktiv, Cortisol, Adrenalin und so weiter, und dann diese ganze Stressachse im Gehirn auch, na, findet statt, dann ist das System nicht mehr in Sicherheit und dann schwinden die Sprachfähigkeiten, die kognitive Fähigkeiten setzen aus. Jeder kennt die Prüfungsangst zum Beispiel, ist ein Beispiel davon. Na. Das Schlucken wird schwerfällig, das Sprechen, das Stimme geben wird alles schwerfällig. Gär, die Mimik erstarrt oft, also diese zugewandte, interaktive Mimik, die Sicherheit ausstrahlt, verschwindet auch. Und das ist, was da physiologisch passiert. Na? Und dorsal, also mit dem unteren Vagus von den Verdauungsorganen, wir kriegen Verstopfungen und so weiter, wir kriegen Organschäden, Spannungsfelder und so weiter. Also es tritt einfach sehr viel Spannung auf. Na? Also das ist, was mit Gefahr passiert. Und der Sympathikus ist dann auch hochaktiv, weil es uns retten will.
Ja.
Aus der Gefahr rausretten will. Also das heißt, ventrale Vagus ist Sicherheit, na? Ventral plus Sympathikus ist Sicherheit und System aktivieren, spielen und lernen, na? Dorsale Vagus und ventrale Vagus ist Ruhe und Sicherheit, na? Und dorsale Vagus und Sympathikus kann sein, dass der Sympathikus, das ist Gefahr quasi. Ja, und nur dorsale Vagus, wenn der Sympathikus nichts mehr macht, na, dann, oder nichts mehr nicht, weil du lebst ja, solange dein Herz schlägt, dann kann es sein, dass du in diesen Freeze kommst. Also es gibt drei Stufen von Sicherung. Das ist einmal interaktiv, ist sehr sicher. Sympathikus, also Aktivierung ist sicher Aktivierung oder Fight or Flight, na, auch um dich zu retten. Und dann Dorsal ist diese Freeze, ist auch um dich zu retten. Da quasi aus der Notsituation rauszuretten, wenn gar nichts anderes mehr geht.
Und wie wäre das jetzt mit diesen Blockaden, beziehungsweise was passiert dann bei so einer Vagusstimulation? Also, dass man vielleicht so ein bisschen versteht, warum ist dieser Vagus ist ja total in aller Munde und alle haben oder viele haben so die Vorstellung, ich muss einfach nur meinen Vagus stimulieren und dann ist mein ganzes Leben wieder perfekt.
Und da
Also so
ist,
einfach ist es ja leider nicht, ne?
ja, das ist für mich auch, also das stimmt einerseits schon, weil der Vagus ist das Stromkabel, was überall hingeht, na? Und stimulierst du deinen Vagus, dann stimulierst du die Bereiche, die dies oder das bewirken in deinem System. Also stimulierst du mit Schallwellen, also mit deiner eigenen Stimme, der Vagus angebunden ist, na? Diese Region, dann sind die Schallwellen, die können Spannungsfelder auflösen. Die geben dir ein Gefühl von, ah, mein ventraler Vagus ist aktiv. Automatisch geht eine neuronale Rückkopplung zum Gehirn. Sicherheit ist im Moment da, ne? Und wenn der dorsale Vagus quasi, wenn unterhalb vom Zwerchfell alles angespannt ist, du kannst auch durch Vagusstimulation, also zum Beispiel in meinem Bereich auch durch Schallwellen oder durch mimische Übungen oder durch an die Zunge manipulieren, da gibt es ganz viele Übungen, ne? Auch da oder auch durch Klänge, ne? Durch Kopfhörer, bestimmte Klänge kannst du auch den Vagus regulieren und dadurch lösen sich Spannungsfelder unterhalb vom Zwerchfell aus und das gibt physiologisch, beruhigt es zum Beispiel diese Stresshormonproduktion. Na, auch das Gehirn wird stimuliert, wenn man den Vagus stimuliert. Aber es ist nicht der Vagus, der heile wird, sondern es ist der Körper, der über dieses ganzheitliche Stromkabel in Regulation gebracht wird. Das muss man schon unterscheiden, finde ich. Und da kannst du nicht nur über den Vagus, sondern auch über Bewegung, zum Beispiel durch Dehnen von den Faszien, die gehören auch zum sensorischen System dazu.
Also es ist ein bisschen eine Parallele, finde ich schon auch zu der Art, wie Neuroathletik wirkt. Sensorische Impulse. Jetzt bei der Neuroathletik ist es ja viel mit Auge und mit Innenohr und so Gleichgewicht. Und einfach sensorische Impulse, also von die Kette von unten nach oben ins Gehirn schicken, die klar sagen, hier ist Sicherheit. Hier ist was Gutes.
Es ist gut, ist auch eine Bewertungssache, eine Beurteilungssache. Gut ist immer das, was sich schlüssig anfühlt. Also etwas ganz Schlechtes kann sich auch gut anfühlen. Und das klingt schrecklich, aber es ist so. Also wenn man in einer schrecklichen Situation ist, aber das ist das Einzige, was für dich schlüssig und griffig ist, dann kann es sogar sein, dass du da dabei bleibst und
Okay.
auch dein Leben wieder in Gefahr bringst, ne? Also das kennen wir zum Beispiel da. Kann so manch einer es gar nicht verstehen, das weiß ich zum Beispiel, das ist ein schlimmes Beispiel, wenn jemand einen Alkoholiker als Partner hat und der aggressiv alkoholisch ist, dass es wahnsinnig schwer ist für den gesunden Partner, um sich da in Sicherheit zu bringen.
Ja. Da
Das
ist es.
klingt schräg, aber es ist neuronal, geht es nicht um gut oder schlecht, sondern um was ist schlüssig, was ist klar, was kann ich begreifen,
Ja,
spürst
und was
du?
bedeutet auch Stabilität vielleicht ein Stück weit,
Genau.
oder? Also es gibt so ein schönes Modell, das haben wir bei uns von Damir vermittelt bekommen, das Kugelmodell. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Es erklärt komplexe Systeme und es ist quasi eine Ebene und in dieser Ebene gibt es immer wieder Täler und das sind unsere Lebensthemen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mein Lebensthema ist, ich habe einen, wie du jetzt beschreibst, einen Partner mit Alkoholsucht, dann ist dieses Tal wahrscheinlich sehr tief, aber wahrscheinlich auch mega stabil, überstabil, sagen wir auch. Und damit wir diese überstabilen Täler verlassen können, braucht es ein gewisses erfordert es eine gewisse Zeit von Unsicherheit. Diese Unsicherheit gilt es zu überwinden, damit sich dieses Tal abflacht. Und das ist so ein bisschen aus der Coach, also ich würde jetzt, ne, das ist natürlich was sehr, Alkoholsucht ist nichts, was wir coachen, aber belasteten Partnern kann man gut mit Coaching helfen, zum Beispiel. Diese Sicherheit wiederherzustellen und dieses Tal ein bisschen abzuflachen, das wäre vielleicht jetzt so ein kleines Sinnbild für das, was du gerade gemeint hast, oder hilft es nochmal so ein bisschen zu veranschaulichen, oder zumindest hilft es mir jetzt das Bild.
Ja, ich glaube, dass es darum geht, dass man in die Differenzierung kommt, von was ist mein Gefühl, was gut für mich ist, und was ist mein Gefühl, was sagt, dass die Sicherheit, die ich schon kenne, weil ich schon so erschöpft bin vor lauter Stress und so weiter, was einfach keine neuen Reize haben will, was deshalb meint, das wäre das Richtige. Also Änderungen gibt es immer im Leben, in jeder Lebensphase. Man kann bis zum Schluss mit drastischen Änderungen zu tun haben, und die kann man dann, wenn sie sich nicht gut anfühlen, eigentlich nur annehmen und mit der Integrität, die man selber hat und die man selber für sich verspürt. Also das ist erstens mal der Sinn für sein eigenes Leben, für sein eigenes Wohlgefühl. Das ist die Selbstheilungskraft. Wenn aber ein Muster dazwischen steckt von, ach, es war aber doch so lange hier, ich habe ja schon so viele Jahre, habe ich es so gemacht, und jetzt auf einmal ist mein Bein abgefallen und jetzt kann ich nicht mehr laufen gehen. Es ist ein blödes Beispiel natürlich, ne? Aber das ist halt, wenn du da drin hängen bleibst, dann wird es nicht besser werden, weil du lebst in dem Muster von der Vergangenheit, wo du versuchst, das festzuhalten, was war, weil das dir damals Sicherheit gegeben hat. Und arbeitest nicht mit den Sachen, die du hast, die Heilung brauchen, ne? Und das heißt, du bist nicht in deiner Integrität. Ja. Und dieser, für mich ist auch, wenn ich mit dem Vagus arbeite, ich muss noch gar nicht mal den Vagus ansprechen, ne? Ich spreche von Neuroplastizität, ich spreche immer von der eigenen Integrität. Integrität heißt nicht, ich bin so integer und ich habe alles so richtig gemacht, sondern Integrität heißt integriert sein in sich. Also das, was ich fühle, entspricht auch wirklich, was ich denke. Na, und das kann in ganz vielen Bereichen so sein. Es kann in einem Bereich völlig quer daneben sein. Und wenn dieser Bereich sehr stark ist und auch möglicherweise noch mit sehr starkem Stress extra belastet ist, dann kann es sein, dass dieser eine Faktor macht, dass alles andere Sinnbringende im Leben für einen so überdrüssig einen vorkommt und dass man es doch nicht packt, da auszusteigen. Und dann ist tatsächlich also dieses körperliche Vagustrainieren, wo man einfach handfest physisch gutes Körpergefühl reinbringt, aus dem Kopf raus, in den Körper hinein, immer wieder Summen oder immer Körper bewegen mit Dehnung oder alles, was es so an Vagusübungen gibt, das kann einen da zurückhelfen in der eigenen Integrität. Und das ist mein Job. Das ist wirklich mein Job, sehe ich als Logopädin. Wenn die Leute, es denen an Integrität fehlt, also nicht von, dass sie nicht gut oder schlecht sind, sondern das integrierte Gefühl von sich selbst, dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, was sie selber möchten, fehlt, erst da reingehen und das möglichst verbinden mit den Schluck- und Sprachziele, weil ich bin ja Logopädin. Und dann ist in sehr vielen Fällen die Stimmstörung auf einmal schon zu 80% weg oder die Schluckstörung, auf einmal geht's wieder. Also sobald Leute sich erlauben zu fühlen, was sie fühlen, dann fängt das autonome System an, wieder sich zu regulieren. Und dann kommen die richtigen Stromimpulse durch das Stromkabel. Und dann kommt auf einmal auch ein anderes Denken. Aber es braucht, solange da diese Unsicherheit ist, auch, glaube ich, diese positiven Impulse oder diese gefühlte Integritätsimpulse. Und fallen die weg, dann ist die Gefahr natürlich da, dass man dann doch abrutscht in dem anderen. Und das ist halt leider die Selbstverantwortung von der Person, der das spüren muss. Und nicht mit dem Kopf denk spüren, sondern fühl spüren.
Ja. Also Wir können uns nicht aus Problemen rausdenken, sondern wir müssen uns aus ihnen
Ausfüllen, ja.
rausfühlen. Es ist auch der Ansatz bei uns im integrativen Emotionscoaching bei M-Trades. Genauso, also der Körper reguliert sich am Ende selbst. Und man sieht das dem Coachy tatsächlich richtig an, wenn wir so ein Problemfeld auch im Gehirn aktivieren. Und das wirklich durchfühlen, dann muss man als Coach gar nichts machen. Dann hält man einfach nur den Raum und der Klient und der Körper reagiert sich ab. Und es ist endlich mal, dass dieser Selbstdialog, dass die Stimme in dieses Selbstdialoges wahrgenommen wird und dass klar gehört wird vom Körper, ja, mir geht's damit nicht gut.
Und
ja, ich höre endlich zu. Und dann kann wieder diese Kette, wie du vorhin genannt hast, dann kann diese Funktionskette auch wieder starten, weil irgendwo in diesem Eigendialog eine Zugbrücke hochgezogen wurde und die Infos nicht weitergegangen sind. Und jetzt endlich sind alle Brücken unten. Schön wieder mein Bild mit der Brücke, dass ich es damit reinbringe und die Infos laufen durch.
Ja, das ist genau das. Und ich sehe das auch. Also letztendlich ist es fast banal einfach, was ich dann als ganzheitliche Logopädin mache mit den Funktionsstörungen im logopädischen Bereich, die dann so ein wahnsinniges Impact auf das Spürfühlen haben, dass ganze Denk- und Wahrnehmungsprozesse auf einmal sich öffnen und die Leute einen Entscheidungsraum bekommen. Nur den Entscheidungsraum wahrnehmen, was sie spüren und was denen so unfassbar wichtig ist, das müssen sie selber annehmen. Und auch annehmen können, wenn da viel Gegenfeuer ist aus anderer Warte, ne? Eine große Angst vor irgendwas zum Beispiel, ne? Dann kann es auch sein, dass du dann doch nicht damit durchkommst, ne? Dass das nicht ist. Aber in der Regel ist es auch, wenn das Problem ist, dass das einen so aus der Bahn geworfen hat und man arbeitet damit, dann ist wirklich bei sehr vielen Leuten ein ganz großes Selbstheilpotenzial da. Also wenn du das, was du beschreibst, erreichst, die Leute gehen in die Selbstheilung. Gehen sie nicht da rein, dann ist oft ein anderes, ein sekundäres Problem, was eigentlich primär ist, aber was aber nicht gesehen wird oder will, werden will, dann eigentlich das eigentliche Problem, das muss dann gelöst werden.
Und im Endeffekt, mir kam so das Bild, das, was du gerade beschrieben hast, dieses Plus, was du auch hinter dein, du hast ja geschrieben, mal Logopädie Plus, dieses Plus müssten eigentlich alle Fachbereiche, ist jetzt so mein
Ja.
Wunsch, müssten das haben, kombiniert mit ihrem Fachwissen dann. Also du hast jetzt dann als Logopädin dein Fachwissen noch, du sagst, du kannst die quasi diese selbstregulierenden Dinge mit aktivieren und dann bringst du noch dein spezifisches Fachwissen und Techniken mit rein, die nochmal auf den Stimmapparat, auf die ganzen logopädischen Themen noch gezielter ja natürlich eingehen können. Klar, als Logopädin. Interessant ist es, wenn diese Prinzipien von einem Bewegungstherapeuten, wie ich es jetzt im Endeffekt Bewegungstrainerin auch bin, ich nutze diese Techniken ja auch ein Stück weit oder Teile davon. Ne? Ich nehme ja auch Einfluss aufs Nervensystem. Wenn Zahnärzte das machen würden, wenn, ich weiß nicht, was für Fachbereiche, mir fällt jetzt gerade nicht alles ein, aber das ist doch total die spannende Idee eigentlich.
Ja, und das denke ich auch. Also es ist so, dass wenn jemand mit Symptomen kommt, ne, zu mir, weil sie Schluck- oder Stimmen- oder Sprachstörungen haben, ne, dann sind das die anatomisch-physiologische Felder, die ja Spannung haben. Und das ist halt mein Job, um das zu lösen. Wenn es aber, was tatsächlich bei Menschen eigentlich fast immer so ist, in dem ganzheitlichen Gebilde ist, von wie geht es mir heute und wie funktioniere ich in meinem Leben und so weiter, ne, dann siehst du, dass diese Störungen oft eine Korrelation haben mit diesen emotionalen Aufhängern, sozusagen, ne? Und das kannst du nicht außer Betracht lassen. Aber mein Feld ist die Schluckstörung oder die Stimmstörung, das in Regulation zu bringen, weil ich weiß, dass die Stimmlippen von dem Rekurrensnerv innerviert werden. Also Vagusstimulation, also wenn ich das vagusmäßig betrachte. Mhm. Ich weiß auch, dass der linke Rekurrens um die Aorta geht und dass es da ein Vagusreflex, Geflecht auch auf der Aorta gibt. Na, Herz. Ich weiß auch, dass ein klitzekleines Ästchen oben direkt unter dem Kehlkopf an die Luftröhre geht, links und rechts. Ne? Ich weiß auch, dass die Speiseröhre von dem Vagusnerv umwickelt ist. Und ich weiß von den Knoten, von den Ganglien, von den Autobahnkreuzen mit Gesichts- und Schluck- und was auch immer für Nerven. Na, und da kann ich gezielt gucken, welche Symptome zeigt der Patient oder welche Spannungsfelder berichtet er. Da arbeite ich dran, weil das sind die das ist der Ausdruck von dem, was möglicherweise auf einer anderen Ebene hakt. Na, Gedächtnisverlust, Daddeligkeit im Kopf, Sprachverlust hat im übertragenen Sinn nicht selten mit, ich kann nicht zum Ausdruck bringen, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen möchte, weil ich darf das nicht. Na, könnte sein.
Eine emotionale Komponente.
Ich will es gar nicht wissen. Ich kann es nicht mehr fassen oder sowas. Na, und je nachdem, was da dran vorliegt. Und das ist natürlich, wenn du einen Autounfall hattest oder was ich für bis hast einen ordentlichen Hau auf den Kopf gehabt, dann hast du eine Hirnschädigung. Und dann passieren solche Sachen auch. Aber das ist reparabel, wenn das rein physiologisch ist. Neuroplastizität, der Anteil an physiologischen Schäden ist reparabel, wenn das Sinnsystem, also ich sage nicht Sinnessystem, sondern Sinnsystem des Menschen, es auch erlaubt. Einfach.
Ja.
Und das ist diese Verbindung. Deshalb muss man beidem gerecht werden. Und das ist für mich auch, warum das Logopädie Plus ausgerechnet mit Stephen Porges Theorie, mit dem ventralen Vagus, der da einfach so klar abgegrenzt gezeigt wird, wo ich dachte, hey, das ist doch exakt mein Beruf, ne, mein Fachbereich, wo man das so schön griffig neuronal verbinden kann, ohne da allzu sehr in die Psychotherapie abzudriften. Aber man versteht es dann halt einfach auch, ne? Und dann kann man gucken, inwiefern man sich mit den psychischen Komponenten auch beschäftigt oder nicht, je nachdem, wie fit man sich fühlt. Aber man weiß wenigstens, wenn man sich da nicht so fit fühlt, da brauche ich, muss ich der Psychotherapeutin, die sich auch mit dem Vagusnerv irgendwie auch, wie auch immer auskennt, die Hand geben, dass sie den Bereich. Und das ist,
ja.
Und dem Ergotherapeuten, wenn es um Handlungsabfolgen geht, na, das ist, was ich gemerkt habe, kann er vielleicht, und das ist, ich glaube, wir können das nicht alleine. Aber es braucht dann auch die anderen, die auch glauben, dass sie es nicht alleine machen wollen. Na, und das ist ein großer Punkt. Und bei den Medizinern, was du sagst, das wäre doch genial, wenn der Kieferorthopäde und so weiter. Es gibt einen Unterschied zwischen Therapie und Medizin. Medizin hat sehr hoher Anteil an Geräte und Chemie. Und das heißt, dass die Selbstwirksamkeit, also es wird mehr eingebracht, um es zu regulieren. Und das heißt de facto gleich, dass die Selbstwirksamkeit weniger aktiviert wird. Na? Und bei Therapien sollte eigentlich meiner Meinung nach auch nicht jeder Therapeut direkt mit Schallwellengerät oder dieses und das und jenes ankommen, sondern sollte die Selbstwirksamkeit und die Selbstentscheidung von dem Patienten aktivieren, ganz egal, was er hat. Jeder hat ein Gefühl für Integrität, solange er lebt, ne? Und die Eigenmotivation. Und erst Hilfsmittel herbeiholen, wenn da irgendwas Organisches ist, wo man merkt, hier komme ich nicht drauf. Na, hier komme ich nicht drüber über diese Hürde. Einmal ein Hilfsmittel einsetzen. Ah, jetzt kommt er wieder ins Gehen und dann wieder ohne Krücke gehen zum Beispiel. Na, und das ist, ja, und das ist bei den Medizinern, die sollten sehen, wo sie mit technischen Hilfsmitteln machen oder diagnostisch sind Mediziner sehr stark. Na, dass sie sich dessen bewusst sind und dass es immer trotzdem auch die Therapie braucht und auch die Synergie, dass wenn die Logopädin zum Beispiel sagt von ja, wenn sie aber diese Kieferschiene einbauen und der Patient trägt die jede Nacht und die Zahnschäden sind zwar weg, aber er hat und dadurch, also jetzt mein Mund auch gesperrt, ne? Und dadurch tritt ein Spannungsfeld auf oder wie auch immer, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da mit meiner Therapie gut vorankomme. Dann gilt es da abzuwägen. Was ist wirklich Hilfestellung auch für die Selbstwirksamkeit und in welchem Maß? Und das ist, glaube ich, da müssen wir alle noch sehr viel lernen.
Absolut. Finde ich so einen guten Ansatz. Deswegen so Dinge wie den Faceformer zum Beispiel. Also ich bin ja so ein Fan davon, dass Leute sich mit sich auseinandersetzen und lernen, wie viel Einfluss man selber nehmen kann und dass man selber so viel in der Hand hat und dass diese Selbstwirksamkeit gut sein kann. Also viele vermissen die auf der einen Seite, aber ich glaube auch ganz viele sind faul, selbstwirksam zu sein oder haben sich allzu sehr daran gewöhnt, dass ein System und anderes übernehmen und dann ist es leichter und ich bin jetzt sehr plakativ mit dem, was ich sage, aber dann ist es einfacher, mein Kind zum Kieferorthopäden zu schicken und ihm eine Zahnspange reinzuhauen, anstatt dass ich mich erst nochmal informiere und mir vielleicht 5 Podcasts anhöre und mich mit dem Thema auseinandersetze, was ich noch alles anderes machen könnte. Ist ein vielleicht emotionales Thema bei den einen oder anderen, aber gerade bei mir, so aktuell mit vielen Schülern bei mir, die mit Zahnspange anmarschieren. Aber also ich finde das ganz genau den richtigen Ansatz. Und dieses, wenn wir noch mal ein kleines bisschen jetzt, dass wir vielleicht noch den kleinen ersten Bogen in die nächste kommende Folge, was wir noch für Themen machen können, schlagen. Dieses, dass jemand in die Selbstregulation kommt oder dass jemand in diese Sicherheit kommt, ist es eben ganz wichtig, aus meiner Sicht, dass eine gute Beziehung, ein sicheres Feld zwischen dem, der mit mir arbeitet, ob das jetzt jemand ist, der Logopädie macht oder mich coacht oder irgendwas, dass das ein gutes Verhältnis ist. Diese, wir nennen es die therapeutische Allianz. Das ist die stärkste Komponente, die den größten Unterschied ausmacht, ob jetzt auch bei uns ein Coaching gut gelingt oder nicht gelingt. Und dieses Gefühl, das ist ja ein Gefühl von Sicherheit. Und schon mal eine erste Koregulation. Und dieses Thema der Koregulation, lass es uns nur ganz kurz anschneiden, so als kleiner Teaser, wo wir dann in der nächsten Folge, da würde ich gerne noch tiefer mit dir drauf eingehen, was Koregulation für eine Macht in unserem Zusammensein hat, wenn wir jetzt zum Beispiel auch von Orchestern, von Musikern, von Chören, bitte Chöre, Menschen, die miteinander singen. Das ist ja also die Stimme da ja noch mal noch intensiver verbunden oder man hat noch mehr Rückkopplung. Wie geht's mir gerade, ne? Ist bei uns Bläsern vielleicht nicht so stark wie bei den Sängern. Was ist das mit der Koregulation? Kannst du das noch mal vielleicht
Ja.
ganz kurz anteasern?
Ja, die Koregulation, das ist einfach die Regulation mehrerer Nervensysteme zusammen. Na, also in der Interaktion, du fängst, wie ich eben schon sagte, 80% von den Signalen, die du auffängst, fängst du unterbewusst auf und die verarbeitet dein autonomes Nervensystem unterbewusst. Na? Und die Regulation selber ist ja auch zu 80% autonom, also du kriegst es gar nicht mit. Und die Koregulation, die betrifft die Interaktion zwischen Menschen. Wir sind ja mit Menschen. Na? Und wenn eine gute Koregulation, also eine fruchtbare Koregulation da stattfindet, dann profitieren beide davon. Und wo du eben sagtest von in dem Moment, dass man zum Beispiel auch als Therapeut mit Leute arbeitet und daran arbeitet, es geht in sehr, sehr vielen Fällen gar nicht so um die Sachen, die die Leute haben. Ne? Also wenn ich mir die Sachen, die die Leute mitbringen, in meiner Praxis anschaue, viele Autoimmunerkrankungen, aber auch Leute, die sehr, sehr belastet sind von, weiß ich, eine Stimmstörung oder dies oder das oder jenes, ne, oder komplex. Wenn ich mir die Sachen anschaue, dann denke ich manchmal, ui, das würde mir sehr schwer damit zu leben. Und manchmal denke ich, ah, okay, da kann man was machen. Wie schwer man das selber als Schlimmheitsfokus in den Vordergrund stellt, entscheidet mit über, wie offen man ist damit zu arbeiten. Also ich arbeite immer mit den Sachen. Deshalb bin ich auch, wenn jemand anders was mitbringt an Krankheit oder sowas, das ist nicht meine Priorität. Es ist die Mitarbeit, die ist meine Priorität. Und da findet tatsächlich auch zwischen mir und meinem Gegenüber eine, das ist mein Ziel, eine starke Koregulation statt in Sicherheit, dass das, was ist an Krankheit oder Symptom oder wie auch immer, das darf einfach sein. Und da gucken wir gemeinsam, was kann ich einbringen, um die Person in seine Selbstregulation zu bringen, damit er sich sicher fühlt bei mir, aber sich dann auch sicherer mit seinem eigenen Potenzial, was noch zu üben ist, fühlt, damit er dann auch diese intrinsische Motivation hat, das zu machen. Und das geht aber noch über das Feld hinaus, weil wenn ich eine super gute Beziehung habe zu einer Person, egal ob das therapeutisch oder nicht therapeutisch ist, dann ist das ein echter Motivator, um auch interessemäßig, ne, wenn du jemanden kennst und dir gefällt diese Person und der hat irgendein Hobby oder irgendein Interesse, auf einmal hast du auch Interesse dran. Wo kommt das her? Na? Und das ist diese unterbewusste Koregulation, die ist einfach so. Die machst du nicht, also die steuerst die natürlich an und du kannst auch, je nachdem, wie offen du mit deinem Nervensystem für andere Leute bist, auch bist du koregulierender, koregulationsbereiter oder nicht. Aber dieses Gefühl von Interesse für, das ist einfach oder es ist nicht. Und da gibt es auch Studien, dass man, wenn man noch so große Schwierigkeiten hat, na, in einem System, na, dass es eine Person braucht, die einen daraus. Das ist zum Beispiel die Lehrerin in der Schule von dem Kind, was zu Hause gar nicht gut aufgehoben ist und dann hier, sagen wir mal, so soziale Schicht, wo viel Aggression und so weiter. Na, wenn ein Kind in so einem Umfeld groß wird und kaum sieht jemand, wie es möglich ist, das, und dann gibt es einen Lehrer oder eine Lehrerin, die sieht in diesem Kind auf einmal Potenzial und hängt sich rein, dann kann aus so einem Kind wirklich was sehr, sehr Gutes werden, sogar noch besser als jemand, der wie in Watte gepackt groß geworden ist, weil dem die Erfahrungen der Selbstwirksamkeit fehlen. Na? Und das ist auch Koregulation und das ist nicht zu unterschätzen. Und mein nächster Schritt ist, wenn Eltern dann sehen, ah, Mensch, mein Kind kann doch was. Na, weil oft ist, wenn Eltern glauben, wir können nichts oder bei uns ist das so, dann glauben sie auch nicht, dass ihre Kinder was können. Na? Gehen nicht hinterher. Und wow, mein Kind. Na? Und dann kann es durchaus sein, dass sich auch aufs System ausbreitet. Diese Kor Und das ist wünschenswert. Also das ist mein Gefühl auch, ich habe immer sehr gerne auch, dass die Familie oder die Partner auch mitmachen wollen und nicht gegen, sondern mitmachen. Und das heißt aber, da muss auch allseitig natürlich auch die Bereitschaft zu sein, zu koregulieren. Und wenn das nicht möglich ist, weil viele andere Probleme, dann bin ich auch noch bereit, um zu gucken, was braucht in der anderen Ebene dann Koregulation. Und wenn ich das leisten kann, dann kann ich das. Ich habe deshalb auch vieles gemacht. Wenn das nicht geht, dann geht das halt nicht. Ne? Aber was es braucht, ist diese mitmenschliche Koregulation mit dem ganz groß, dick und fett geschriebenen mit statt gegen. Na? Und das macht, dass die Selbstregulation angeschubst werden kann und dann die Eigendynamik wiederkommt.
Sehr
Und
gut.
dann auch mit dem Umfeld natürlich. Ne? Wenn das mit dem Umfeld klappt, dann kann es ins Umfeld übernommen werden und dann sind alle happy. Dann ist auch das Umfeld wieder happy. Aber das ist natürlich, ja.
Ja, das wäre jetzt eben die spannende Frage und das können wir dann nochmal da genauer tiefer drauf eingehen, auf dieses Visionsbild, wie wären Orchester, wie wären Ensembles, Chöre, wo so eine Koregulation ganz bewusst stattfindet. Was wären da für Dinge möglich? Und was sind, ja, einfach auf dieses Thema, das könnte man für die Zukunft noch ein bisschen vornehmen, finde ich, weil ja.
Das ist das Gleiche, weil wenn ich meine, ich habe jetzt guten Gesangs, polyvagalen Gesangsunterricht gehabt, sage ich mal, ne? Gibt es ja auch. Und ich merke, ich bin voll in meine Mitte, ich singe auf einmal viel, viel leichter. Ich kann gut koregulieren. Also ich versuche mich nicht abzusetzen von meinem Nachbarn, sondern ich singe gerne mit meinen Nachbarn. Ne? Dann wird sich das positiv auf meinen Nachbarn, die werden profitieren von mir. In unserer Leistungsgesellschaft, was man oft in Berufsorchester auch sieht, ne, dass die Musiker sich untereinander nicht so gut leiden können, weil die einen denken, von, das ist echt ein bisschen Ellenbogen, den ich muss meinen Stuhl warm halten. Dann ist Koregulation etwas ganz Negatives. Also wenn man in den Vergleich zieht, wie gut ist der eine, wie schlecht ist der andere, na, dann hat man automatisch, dass die Koregulation sich negativ auspackt. Und dann gibt es eine Problemspirale. Also wenn einer besser wird, dann fühlt der andere sich schlechter, der fängt an zu kämpfen und letztendlich verlieren alle. Und das ist etwas, was in der Chor, Orchester, was auch immer, Musikerbeziehung passiert. Also das heißt, wenn man da einen Dirigent hat, der super gut koregulieren kann, der reguliert alle und der kann dafür sorgen, dass alle ein gutes Miteinander haben, dass wenn dann einer positive polyvagale Erfahrung macht, dass alle davon profitieren. Also der Chorleiter, der Dirigent ist da ein ganz wichtiger Faktor auch da drin.
Okay. Spannende Themen, die da noch aufkommen. Sehr schön. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt so ein kleines bisschen wieder einen Schritt weiter hineingetan, haben ein paar Dinge geklärt und vereinfacht zwar dargestellt, aber ich glaube trotzdem annähernd in den Verhältnissen, wie sie so einzuordnenbar wären, angekratzt, sage ich jetzt zumindest mal.
Ja, man kann ja bei jedem Punkt nochmal wieder in die Breite gehen, ne? Aber ich denke, so zusammengefasst ist es halt polyvagal, ist eine neuronale Theorie, wo der Vagus in verschiedenen Bereiche der Sicherheit und des Schutzes und der Aktivierung aufgeteilt wird. Das Sympathikus ist dann der aktivierende Bereich, der Vagus angebunden ist. Und auf der Polyvagalebene geht man psychotherapeutisch, also das ist eher in der Psychotherapie wird es angewandt. Und da geht es um Sicherheit und Koregulation, wie man die Sicherheit wiederherstellen kann, damit dann die Person wieder in eine andere Denkmuster und auch in eine andere Körperaktivierung kommen kann. Und wenn ich das auf der physiologischen, also physische Therapie, also wie Logopädie auch anwende, dann ist es halt die Vagusstimulation, die Stromkabelleitgeschwindigkeit und Leitfähigkeit wird gefördert, wodurch die Bereiche, die Interaktion ermöglichen, Sicherheit, Herzregion stärken, ne? Das ist in meinem Bereich auch so stimuliert werden, damit dann auch die Psyche davon gewinnt. Also diese Verbindung zwischen Körper und Psyche ist einfach damit, für mich ist das sehr klar, dass das eine nicht ohne das andere geht und dass es beide Aspekte braucht. Und zusätzlich als Dritte im Bunde die Offenheit des Patienten oder des Chormitglieds oder des Umfelds, wo man dann halt drin ist. Das
Ja.
ist die Zusammenfassung von Polyvagal und Logopädie Plus.
Okay. Ich habe dich ja schon in der ersten Podcast-Folge habe ich dir meine letzte Frage gestellt. Möchtest du sie heute nochmal anders beantworten? Ansonsten hätte ich eine Antwort.
Stell sie mal.
Also die Vision oder deine Version von einem gesunden Musiker oder gesunden Menschen.
Meine Mission von einem gesunden Musiker, einem gesunden Menschen ist, heute würde ich sagen, in die Synchronisation und Integration des Selbst zu kommen und damit Selbstheilungskräfte zu aktivieren, die quasi im Prinzip das neuronale System in die Selbstregulation zu bringen, auch physikalisch Gewebe gesund werden lassen. Das gehört natürlich auch dabei, ne? Und ich glaube aber, letztendlich geht es um das Integrieren von sich selbst bei jedem Menschen, beim Sänger, beim Patienten, beim Therapeuten, beim Arzt und bei jedem Menschen Mensch einfach. Das ist es. Deine Antwort heute?
Ja, und für mich ist es, um in die nächste, damit wir wirklich einen Bogen noch reinschlagen, damit wir noch eine nächste Folge machen. Für mich ist es nach der heutigen Folge Menschen, Musiker, die sich koregulieren können, positiv, weil das ist meine große Vision, dass wir miteinander Musik machen und uns gegenseitig positiv beeinflussen. Und auch noch unser Publikum und das Publikum sich untereinander und das Publikum mit uns und überhaupt alle sich positiv koregulieren. Das wäre so meine schöne Vision.
Da hast du ein ganz großes, wichtig, wesentliches und auch einerseits einfaches Ziel, weil es gibt auch sehr viele Studien, dass Musik, Rhythmus, Frequenzen, Gesang, Instrumentalmusik, na, dass das sehr auf das ganze System auswirkt. Da gibt es zahlreiche Studien von. Also wenn du aus deiner Berufssparte das dir einfach wünschst, weil es einfach schön ist, dass das dann gut läuft und dass Leute nicht mehr unter Stress kommen, wenn sie eigentlich was tun, was gut für sie ist. Na? Damit triffst du aber eigentlich etwas sehr Menschliches, was weit über die Musik, übers Musikmachen hinausgeht, wie du eben schon erwähnt hast, das Publikum. Das wird ein Selbstläufer. Das ist wie ein Steinchen und brrrt, ganz viel Gutes passiert. Das ist so toll. Also das ist auch meine.
Ja, wenn wir es bewusst machen, wenn wir quasi die schlechte Stimmung bewusst mit Koregulation der entgegenwirken, dann ist da noch mega viel Potenzial.
Super viel. Und da kommt man auch wieder in ganz anderen philosophischen Regionen. Da sage ich jetzt mal so eine Stunde abschwätzen.
Ich danke dir, liebe Irene, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Veronika. Ich danke dir auch.
Das war also Folge 2 mit Irene Renting. Und diesmal ein bisschen mehr eben zum Vagusnerv, zur Polyvagaltheorie. Aber ihr habt vielleicht gemerkt, ganz weitreichend kann man sich über dieses Themenfeld unterhalten, was das alles mit Selbstregulation zu tun hat und wie sehr diese Vagusstimulation ja förderlich ist, dass wir unsere Authentizität vielleicht auch ein bisschen oder das Gefühl für uns selbst stärken können. Ich werde wie immer in letzter Zeit auf die Folge auf meinem Telegram-Kanal etwas genauer eingehen. Ab der ersten Septemberwoche werde ich dort ein bisschen mehr zum Nervensystem, mehr Bilder vielleicht auch darlegen, dass ihr euch das alles ein bisschen genauer vorstellen könnt. Wenn du also Lust hast, da noch ein bisschen mehr zu verstehen oder mehr verstehen zu wollen, dann schau doch gerne auf den Telegram-Kanal vorbei. Dort kannst du auch Fragen stellen, die dir unter den Nägeln brennen, und dann hoffe ich, dass wir die beantworten können. Jetzt wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit, gesunde Töne und bis zum nächsten Mal. Ciao.